So, nun ist ja dieses hier kein Seelsorgeseminar. Und doch, der Herr kommt durch. Wenn wir offene Herzen haben, macht er, was richtig und nötig ist und schiebt so ein bisschen Seelsorge rein und Befreiung und Überführung. Danke, Herr Jesus. Tu weiter, was wir nötig haben. Ich möchte ein Thema ankündigen, das dann heute beginnt. Und zwar ist das Thema Jüngerschaft. Das ist ein uraltes Thema, muss aber dringend erneuert werden. Bevor Axel dann da einsteigt, nehmen wir noch 10, 12, 13 Minuten, um über etwas zu reden, was die charismatische Bewegung, die sogenannte Glaubensbewegung, was auch die D- oder G12-Bewegung völlig außer Acht lässt. Das ist das Thema vom Zerbruch oder von der Nullpunkterfahrung. Zerbruch nenne ich das immer. Zerbruch ist nicht Zerstörung, aber es ist etwas Notwendiges, was geschehen muss im Leben eines Menschen, der mit Gott leben will. Es muss etwas in mir zerbrechen, was den Dingen Gottes widersteht. Und das ist das Fleischliche, deswegen ist die Taufe am Anfang eines Lebens mit Jesus befohlen. Das Sterben des alten Ichs. Aber wie das schon Luther entdeckt hat und wusste, der Kerl kann schwimmen, den ich da beerdigt habe. Er will jeden Tag wieder auftauchen und Luft schnappen. Und deswegen heißt es, die in Christus sind, haben ihr Fleisch samt den Lüsten gekreuzigt. Und das ist nicht ein einmaliger Akt, dass wir sagen, okay, jetzt ist mein Fleisch gekreuzigt, oh, preis dem Herrn, da hängt es nun und jetzt bin ich raus aus dieser Geschichte, sondern wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, täglich. Ja, das ist, was Jesus gesagt hat, täglich. Dieses Wort darf man da nicht streichen, niemals. Das ist eine kontinuierliche Angelegenheit. Ein Begriff, der eben damit zu tun hat, ist der Begriff Zerbruch. Die Bibel redet auch davon. Ich lese euch mal 4 Stellen im Zusammenhang. Und dann wollen wir erzählen, Heidi und ich, wie wir das praktisch so erlebt haben und noch erleben. Ach, jetzt habe ich noch 119 aufgeschlagen. Da, wo Ute war. Jesaja Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Er wohnt ganz hoch oben, unerreichbar, in der Höhe und im Heiligtum. Da sagt jeder Christ, ja, das ist so. Und ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Das ist eigentlich so simpel. In einem Halbsatz. Gott sagt, ich wohne da, wo ich einen zerschlagenen Geist, einen gebeugten Geist finde. Da fühle ich mich wohl, da kann ich mich niederlassen, da bleibe ich auch. Wohnen, sagt ja, das ist ein Daueraufenthalt. Er sagt nicht, da mache ich einen Besuch auf ein Tässchen Kaffee, sondern ich lasse mich nieder. Da bin ich permanent gegenwärtig. Und zwar mit einem Ziel, mit einer Absicht, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Amen. Gott kommt nicht, um der große Kontroller zu sein und zu sagen, siehst du, das ist noch falsch und jenes, das ist längst überfällig, dass du das ordnest. Und guck dir mal deine Kellertreppe an und überhaupt die Fenster sind nicht sauber. Gott ist nicht dieser Kontrolleur, wie manche das glauben, der nur darauf wartet, dich wieder bei einem Ding zu erwischen, was daneben läuft. Sondern er ist gekommen, um zu beleben, unsere Herzen zu beleben und uns aufzurichten. Die nächste Stelle steht auch in Jesaja, Kapitel 66. Vers 2. Ich lese mal von Vers 1, weil ich das so fantastisch finde. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wenn ich mir das vorstelle, dann sage ich immer, wow, welch einem Gott darf ich gehören? Die Erde ist so ein Fußschemelchen für ihn. Er ist Herr über alles. Er kann die Sterne tanzen lassen, kann die Universen zusammenfügen, ich weiß nicht. Das ist alles für uns zu groß, gell? Dieser Gott ist zu groß. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Gott ist ein guter Lehrer auch. Er sagt, stellt euch doch mal vor, was wolltet ihr mir denn für ein Haus bauen? Mir, dem großen Gott. Ich passe in kein Haus. Ich passe nicht auf die Erde, die reicht höchstens zum Fußschemel für mich. Also, was wolltet ihr mir denn für ein Ding dahinstellen? Aber hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das sind so grundlegende Dinge, die Gott gefallen und die ihm so attraktiv sind, dass er kommt und da hinschaut und da einzieht sogar. Er wohnt in Menschenherzen. Das ist das Wunder aller Wunder. Er selbst, der allmächtige Gott, nimmt Wohnung in meinem Innersten. Da ist ein Bereich in unser aller Innerstem, wo nur er Zutritt hat und ich. Da kann nicht mal meine Heidi hin. Und in ihr ist ein Bereich, da kann ich nicht hin. Der ist nur für Gott da. Für den Geist Gottes. Und das ist so fantastisch. Das ist mind-blowing. Das kann ich mit meinem Gehirn nicht begreifen. Aber er ist da. Mein Geist weiß das. Und da geschieht Gemeinschaft, Austausch. Die tiefsten Dinge laufen da ab. Das hat aber damit zu tun, dass da jemand elend ist. Innen. Und begriffen hat, oh Herr, ich bin so eine elende Kreatur. Ich passe doch gar nicht zu dir. Da sagt er, das stimmt, du passt von Natur aus nicht zu mir. Aber in Christus haben wir das geändert und nun will ich kommen und ich will zu dir passen. Und du passt zu mir. Dann aus dem Psalmen noch zwei Stellen. Die eine steht im Psalm 51, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Vor den Menschen ist uns das meistens unangenehm, wenn wir so geknickt sind und zerbrochen und nicht mehr aus und ein wissen und keinen Rat mehr haben. Und schwach sind, wenn sie unsere Schwäche sehen können. Aber wenn Gott unsere Schwäche sieht, zu der wir dann auch stehen und sagen, Herr, ich kann das nicht. Ich habe keinen Rat, ich habe keine Idee, was ich dir vorschlagen könnte, dass du tun solltest. Ich strecke die Waffen. Ich brauche dich, Herr, ich brauche deine Gnade. Das gefällt ihm. Er verachtet das nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sagt, du bist doch mein Kind. Ich weiß doch alles von dir. Ich weiß deine Unfähigkeit. Und dein Zerbrochensein achte ich hoch. Deine Tränen sind mir kostbar. Ich habe etwas gelernt in meinem Leben, seit ich mit Jesus verbunden bin. Das Weinen ist Gott kostbar. Das Weinen, manches, nicht jedes Weinen, wenn ich aus Zorn oder aus Selbstmitleid weine, das ist auch für ihn Schrott. Aber wenn ich aus Liebe oder aus Dankbarkeit oder aus Scham vor ihm weine oder sogar in der Endausbauphase wegen der Lasten, die auf seinen Schultern sind und die er mit mir teilt, die Last an der Gemeinde auf der Erde und an den Menschen um uns her, wenn ich da weine, das ist Anbetung für ihn. Das wertet er als Anbetung. Und Gott hat ein Gefäß im Himmel für jeden Menschen auf Erden. Und in dieses Gefäß sammelt er diese Tränen und zählt sie. Wusstest du das? Das steht in der Bibel. Habe ich jetzt nicht im Kopf, wir können nachschauen. Irgendwo in den Psalmen, wenn, in der Konkordanz findest du das unter Tränen. Ganz einfach. Er zählt sie. Er zählt unsere Tränen. Das ist ungeheuer, gell? Dieser Gott, der über Milliarden von Menschen Bescheid weiß, weiß auch über deine Tränen Bescheid und hat sie alle gezählt. Du hast sie schon vergessen. Er nicht. Das ist für ihn attraktiv. Ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Und Jesus sagt in Lukas 4,18, als er sagt, wozu er gekommen ist und wozu er gesalbt ist, dass er die Zerschlagenen in die Freiheit senden wird. Er wendet dieses Zerschlagensein und macht daraus Freiheit. So, die letzte, vierte Stelle, Psalm 34,19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. So, dann nähert sich der Herr. Nahe ist er dir, wenn du in diesem zerbrochenen Zustand bist und dich aus- und einweist und dich an ihn wendest und ihm das bekennst. Herr, ich bin wirklich ratlos. Und ich lehne es auch ab, mir jetzt selber zu helfen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch an die Stelle erinnern, wo es heißt, was Gott nicht gefällt. Er hat kein Gefallen an Pferden und Schenkeln. Er sagt, ich habe kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch an den Schenkeln des Mannes. Also wenn ein Mann sagt, ich bin ein starker Mann, ich nehme das Ding jetzt in die Hand. Und jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt mache ich hier mal das gesamte Selbsthilfeprogramm und das Hilfesuchen beim Menschen, das ist Gott ein Greuel. Er sagt, ich bin doch euer Helfer. Und das müsst ihr verstehen, damit wir das hinkriegen, uns sofort an Gott zu wenden, anstatt menschliche Beziehungen oder eigene Stärke freizusetzen. Dazu müssen wir zerbrochen werden. An unseren Nullpunkt kommen und kapitulieren. Am 8. Mai 1945 hat der Rest der deutschen Armee kapituliert. Und zwar war es die bedingungslose Kapitulation. Sie konnten nicht mehr verhandeln, sie wollten das erst noch. Gell? Der Rest von Generälchen, die noch da waren, wollten verhandeln mit den Siegermächten. Da haben die gesagt, ihr spinnt wohl, hier gibt's nichts mehr zu verhandeln. Bedingungslose Kapitulation, ab jetzt sagen wir, was Sache ist in Deutschland. Ihr habt keinen Wunsch mehr. Und sie mussten sich beugen, diese stolzen Männer. Was Jesaja schon geschrieben hatte, Gott wird den Stolz des Mannes beugen. Stolz des Menschen. Das ist in unserer Geschichte drin. Gell? Wir haben das erlebt. Wir haben uns erhoben. Wir haben Gottes Volk angetastet. Und er hat uns gedemütigt, auch als Volk. Bedingungslos. Und das ist im Geistlichen dasselbe. Da gibt es eine Analogie, dass wir vor Gott ganz klein werden und uns niederwerfen vor ihm und sagen, Herr, du hast Recht in allen Stücken. Es gibt nichts, wo ich noch ein Recht anmelden könnte. Mir erzählte ein Freund letzte Woche, ich habe ganz viel Unrecht, Ungerechtigkeit und Schlimmes erfahren von Menschen. Und dann habe ich eines Tages, weil das so schrecklich war, auch von Christen eben, da ist sie am schlimmsten, wenn wir Ungerechtigkeit und Ablehnung und so weiter erfahren. Das ist unfair, Herr, das ist unfair. Und er ist so ein starker Mann. Und Gott antwortet uns immer adäquat, so wie wir das brauchen, glaube ich. Der hat diesem starken Mann gesagt, wenn du Fairness willst, fahr zur Hölle. Oh. Wenn du fair behandelt werden willst, geh zur Hölle. Das zerbricht mich. Das ist, was wir alle verdient haben. Sonst wäre Christus nicht am Kreuz gestorben. Nun ist er aber am Kreuz gestorben und so ist der einzige Weg, Fairness bei Gott oder Gerechtigkeit bei Gott zu bekommen, der über das Kreuz. Das Kreuz Jesu und das Kreuz, das wir auf uns nehmen, zu nehmen bereit sind, jeden Morgen neu. Dass ich mich von meiner Frau korrigieren lasse, das will kein Mann von Natur aus. Stimmt, ne? Das ist Tatsache. Aber sie hat das Recht von mir. Und sie muss das machen können, dass sie sagen, hey, wach auf. Nee, dann sagt sie gar nicht, Siki. Nee, wenn, meistens passiert das im Auto übrigens, wenn so Sachen passieren, unterwegs sind und in Stau geraten und so. Dann, sie sitzt ja dann neben mir, dann nimmt sie einfach so ganz sanft meine Hand und sagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich jetzt ärgern und schimpfen und ausrasten. Aber du kannst dich auch freuen und den Herrn preisen und genießen, dass wir beiden zusammen Zeit haben. Etwas mehr. Und ich sage euch was. Solche Korrektur, die biblisch richtig und korrekt ist, von der eigenen Frau oder vom eigenen Mann anzunehmen, das erfordert ein gewisses Maß an Zerbrochenheit. Ja. Normalerweise sagt man ja, ja, natürlich. Das komm noch mit dem Bibelwort und dann ist die Sache perfekt. Aber dann zu sagen, oh ja, danke für die Erinnerung, sofort umschalten, das ist dann das Ergebnis. Gott kümmert sich dann um uns und erneuert da was. Also dieses Zerbrochenwerden, das kann man sich nicht selber machen. Das ist ein Prozess, den Gott macht. Und habe ich da das Wort Frau gehört? Das ist nur die äußere, an der Oberfläche sichtbare Vorgehensweise. Nee, die wirkliche Vorgehensweise ist, dass Gott uns alle Fälle wegschwimmen lässt, dass er uns den Boden unter den Füßen wegzieht, dass er uns überführt und uns in Unmöglichkeiten laufen lässt und all die Dinge, die uns nicht gefallen, die schwer sind auch auf Erden, das Harte, die Wüstenzeiten in unserem Leben, auch Zeiten von Krankheit, womit ich nicht sage, dass Gott uns krank macht, wenn wir Korrektur brauchen, aber wenn wir denn krank sind, wenn es weh tut, wenn schlimme Dinge passieren, dann kann er das benutzen, um diesen Prozess zu Ende zu bringen. So ist das. Ob dir das gefällt, weiß ich nicht, aber so ist es. Heidi, willst du erzählen, wie das bei dir ging? Ja, du kriegst das jetzt. Ja, da musst du aber ganz nah zu mir kommen.
Ja, mach ich. Ich bin da unten.
So. Gut, dann stehe ich nach bei dir.
Ja, eben als wir uns bekehrten, Sie von zuerst, da fing ich mich an, auseinanderzusetzen mit dem Christsein. Denn ich habe vorher damit abgeschlossen, ich bin in einer Brüdergemeinde groß geworden. Und für mich war damals die Predigten, das war alles gut, nur das Altersleben, irgendwie war das so sehr different und damit hatte ich Probleme. Und als Siegfried dann sich bekehrte, fand ich das erstmal ganz schlimm, weil er hat mich nicht gefragt vorher. Und ja, auf einmal war ein Dritter in unserer Ehe drin und das fand ich überhaupt nicht gut. Durch seine Veränderung fing ich an, mich auseinanderzusetzen mit Gott. Und ich wusste, es gibt ihn, Aber wie lebe ich dieses Christsein hier auf dieser Erde? Wie wird das praktisch in meinem Alltag? Und es waren so ungefähr 3-4 Monate, denke ich, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo ich mich auch mit der Frage auseinandergesetzt habe, will ich überhaupt einen König haben über mir? Will ich jemand haben, der mir sagt, was richtig, was verkehrt ist? Und ich bin dann doch zu der Entscheidung gekommen, wo ich eines Tages wirklich den Entschluss, oder ich habe zu Gott gesagt, Herr, ab heute bist du König meines Lebens, ohne Buße, ohne alles. Das war eine rein verstandesmäßige, aber auch eine Herzensentscheidung ohne Buße. Aber die Buße ließ dann doch nicht lange auf sich warten. Und heute sage ich, ja, komm zu Jesus und er ruiniert dein Leben. Das habe ich eigentlich erlebt. Er fing an, wirklich mein Leben aufzuräumen und somit das Erste war, wo er über Vergebung mit mir sprach. Ich war jemand, die unheimlich viele Probleme mit Vergebung hatte, die sehr viel mit Rache, sehr viel mit Gerichtsverhandlungen zu tun hatte. Und ja, ich wurde krank darüber, habe eine fantastische Heilung dabei erlebt. Aber was dazwischen war, ist eigentlich, zum Beispiel gesagt, ich fühle mich wie in einer Gehirnwäsche. Die Gedanken, die ich vorher hatte, da war ich überzeugt. Das ist richtig so, soll mein Leben verlaufen, so stelle ich mir Leben vor. Und als ich zu Jesus kam, hatte ich nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, ja, wie kann ich jetzt als ein Jünger leben hier auf dieser Erde? Und ich hatte auch keine großen Vorbilder jetzt zu sehen, sondern Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Er sprach auch darüber zum Beispiel, wie mein Verhältnis zum Siegfried ist, dass das jetzt aufhört, diese Manipuliererei, dieses ihn einfach dahin zu bringen, wo er gar nicht will, und er merkt das dann gar nicht. Ne? All diese Dinge, da fing an, Gott mit mir zu reden. Und ich war eigentlich, ich liebte den Herrn total und ich wollte wirklich diese Radikalität in meinem Leben haben. Und ich merkte, irgendwie komme ich nicht durch. Ich komme an eine Wand, wo ich eigentlich unter Gesetz komme. Ich merkte auf einmal, ich bin wieder unter Gesetz. Ich muss lieben, ich muss vergeben, ich muss freundlich sein zu den Menschen. Und ich merke, ich kann das überhaupt nicht. Und eines Tages kam ich an Jeremia 31, 33. Und das war für mich eigentlich ja das Wort, was mir geholfen hat, wirklich aus diesem Dilemma herauszukommen. Da steht, dass das das Zeichen des neuen Bundes ist, dass Gott uns ein Herz geben will, das in seinen Geboten wandelt. Und das war für mich die Erlösung. Da habe ich gedacht, wow, ich muss das nicht produzieren, ich muss das nicht machen, Gott will das machen. Und dann habe ich gedacht, ja Herr, aber wie willst du das denn machen? Wie kann denn dieser Prozess in Bewegung kommen? Und dann war das einfach, komm zu mir, such meine Nähe, setz dich hin, schütte dein Herz aus. Und indem du mich anschaust, Heidi, tue ich etwas in deinem Herzen. In der Gegenwart, wenn du bei mir bist, bin ich der, der dein Herz verändert. Dann habe ich Sprüche 3,3 gelesen, wo steht, schreibe meine Gebote auf die Tafel deines Herzens. Und dann war das dieses, wow, Herr, wenn ich zu dir komme, wenn ich deine Gegenwart suche, Herr, wenn ich mit dir spreche über all die Unmöglichkeiten in meinem Leben, meinen Nächsten zu lieben, habe ich gedacht, oh nee, Herr, das kann ich nicht. Ich sehe all die Fehler, ich sehe, wenn ich jemanden angucke, da läuft ein Film ab und ich sehe all das, was verkehrt ist. Und wie soll ich diesen Menschen dann nehmen? All das ist eigentlich passiert in der Gegenwart, wenn ich bei Gott war. Da hat Gott mein Herz verändert. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich mich hinterher gar nicht mehr wiedergekannt. Ich dachte, wow, das ist ja irrsinnig. Und das hat auch mal mein Bruder, Wir hatten immer Streit zusammen. Ich war die Zweite, er war der Erste. Ich kam nach 9 Jahren, ich war das heiß ersehnte Mädchen und da war echt, da war Krieg zwischen uns. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, Heidi, weißt du, Christentum hin, Christentum her, all das, was du mir erzählst. Aber eines muss ich dir sagen, du hast dich verändert. Da habe ich gedacht, wow, das ist das beste Kompliment, was, ja, was einem Bruder eigentlich einer Schwester geben kann. Und ich denke, Gott ruft uns in die Gegenwart hinein und sagt, komm doch, komm und lass dein Herz verändern in meiner Gegenwart. Und da war dann noch so ein Problem, dieses Schwachwerden. Ich hatte ein wahnsinniges Problem mit Schwachwerden, zu sagen, wow, ich kann nichts mehr. Herr, ja, wo ist denn dann meine Identität? Wer bin ich denn überhaupt noch? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer ich bin und was ich habe. Und das ging dann auch über Wochen und Monate, eigentlich dieser Prozess des Schwachwerdens, zu sagen, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Weil früher war ich ein Mensch, der durch seinen Willen eigentlich alles erreicht hat. Und ich war durch meinen Willen getrieben und ich habe eigentlich alles erreicht. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich alles erreicht, was ich wollte. Und auf einmal eben kam ich zu Jesus und ich merkte, ihn zu lieben, die Menschen zu lieben, zu vergeben, ein Jünger zu sein. Ich kann das nicht. Ich kriege das nicht zustande. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Wenn ich das vergleiche mit seinem Wort und mit meinem Herzenszustand, da sind Welten dazwischen. Und für mich war eigentlich diese Lösung, Gott will mir ein neues Herz machen, schenken. Er schreibt sein Gesetz in mein Herz hinein. Und das steht auch noch in Hebräer 8 und Hebräer 10, aber es ist nicht nur Altes Testament, sondern es ist ein Neues Testament. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Im Alten Bund mussten wir etwas machen, um angenehm zu sein vor Gott. Und im Neuen Bund macht er das. Ist das nicht fantastisch? Ich finde das begeisternd. Und das ist, denke ich, die Lösung für unser Problem, dass wir wirklich hinkommen und sagen, Gott, schaffe du in mir dieses Herz. Schreib du in mein Herz hinein, das, was dir gefällt. Herr, hier ist der Blankoscheck. Im Anfang war das schon zögernd so, diesen Blankoscheck da Gott hinzulegen und zu sagen, schreib du rein, was dir gefällt. Was immer passiert in meinem Leben, Gott, du bist gut, du machst das gut und du wirst etwas Wunderbares hervorbringen. Und dazu denke ich, will Gott uns auffordern, komm in meine Gegenwart, werd schwach. Erkenne, dass du all diese wunderbaren Dinge, die du haben möchtest in deinem Leben, nicht schaffst und nicht schaffen musst. Und dass da jemand ist, der das in dir werden will. Und das ist der neue Bund. Und in dem neuen Bund wollen wir leben, oder? Amen.
Moment, du hängst noch an mir fest. Also spätestens von diesem Zeitpunkt an, wo das der Heidi klar wurde durch Gottes Gnade, ist es in unserer Ehe immer kostbarer geworden, immer schöner. Wir sitzen jetzt oft, wenn wir da mal Ruhezeiten haben, zu Hause und gucken uns an und dann sagt sie oft, haben wir es nicht gut? Und dann sage ich, oh Schatzi, wir haben es so gut. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gibt, der es auch so gut hat. Ihr auch, gell? Das gilt für alle. Ich wollte euch noch einen Aspekt nachschieben. Der Apostel Petrus, einer der Säulen in der Gemeinde damals, war ein wohlmeinender, wild entschlossener Jünger. Also er wollte alles, das, was richtig ist. Und hat seine Manpower freigesetzt und seinen guten Willen immer auch wieder beteuert. Ne? Ich werde sogar mit dir sterben, Herr. Wenn die alle weglaufen, ich nicht. Und dann wisst ihr die Geschichte, gell? Und er war kein zerbrochener Mann. Er lebte aus seinen eigenen Ressourcen und war stark. Bis zur Kreuzigung. Und dann weinte er bitterlich. Na, kurz vorher noch, als er merkte, jetzt hat der Hahn dreimal gekräht, da war doch was. Ach, Lebzeit. Und auch nach der Auferstehung war er kein zerbrochener Mann, wohl gedemütigt, tief unten. Aber das war noch nicht so. Und dann kam die Sache am See, wo Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und wo er ihn aussendet. Da war er zerbrochen. Ja, da kann man den Unterschied sehen in seiner Herzenshaltung. Durch die Ereignisse, die eben eingetreten waren, durch sein Versagen und auch durch die Gnade Jesu, der ihn jetzt nicht in die Wüste geschickt hat. Und dann müssen wir sehen, da sagt doch Jesus zu ihm am Schluss dieser Unterredung, als er fragte, was wird denn nun mit dem da, mit dem Johannes? Es war so eine stille Konkurrenz zwischen den beiden, glaube ich. Was wird denn mit diesem? Da sagt Jesus ihm, du, das geht dich überhaupt nichts an. Folge du mir nach. Und jetzt, da steht es bei Luther und auch in der Elberfelder, glaube ich, da gürtest du dich noch selbst. Das heißt, du triffst deine Entscheidungen und sagst, wir gehen dann und dann dort und dorthin und dienen da dem Herrn. Das ist schon ganz gut. Aber ich sage dir, es kommt eine Zeit, da wird ein anderer diese Entscheidungen treffen und du wirst gehen, wie der dich führt. Und das zeigt uns etwas, dass dieses zerbrochene Leben vor Gott prozesshaft ist. Da gibt es immer noch ein bisschen mehr Zerbruch. Immer noch ein bisschen mehr Einsicht in die Tatsache, dass ich mir gar nicht helfen kann. Und dass ich nichts hervorbringen kann, was vor Gott taugt und was bleiben könnte. Was Ewigkeitswert hat, das kann ich doch nicht. Das demütigt uns. Und Gott sagt, ja, das ist okay, das könnt ihr auch nicht, aber ich bin hier und ich mit dir und du mit mir. Wir tun es zusammen und das wird bleiben. Du musst einfach nur immer wieder dich beugen und unter meine Herrschaft dich begeben. Das ist die Sache. Und das ist kein hartes Joch, sondern macht zunehmend Freude. Zum Beispiel das, was heute Morgen hier passiert ist, was wir ja nicht geplant haben. Auch von euch hat das niemand geplant, gell? Oder hat jemand dem Herrn gesagt, Herr, ich hätte gern, dass der morgen so und so und so und so abläuft. Er hat das gemacht und das ist mir die größte Belohnung, die größte Freude, dass ich dabei sein darf, wenn der Herr dann Sachen macht. Und die werden wirklich Ergebnisse bringen, die bleiben. Und das sagt er den Jüngern in Johannes 15. Ich habe euch dazu gesetzt, dass ihr Frucht bringt, die bleibt. Sachen, die ich Frucht nennen kann. Ihr seid auf Erfolg aus von Natur aus. Aber ich will Frucht schaffen, die bleibt. Und das ist eben dazu nötig, dass ihr auch schwere Wege bejaht und sie geht und mir vertraut. Das ist so gut, ihm zu vertrauen. Axel, 30 Minuten für dich. Jetzt Mittagspause machen? 30 Minuten sind auch 30 Minuten. Ja? Gut, das ist etwas, was